Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. 75.000 Jobs, so viele IT-Stellen in NRW sind aktuell offen, höhere Gehälter und mehr Sicherheit sind Vorteile dieser Branche und Fachkräfte werden dringend gesucht. Mit der führenden Tech-Schule IronHack erhöht ihr eure Chancen auf die Jobs. In nur 9 Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch IronHack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
Allein die Nachricht, dass sowas geplant worden sei, erschüttert eine Stadt. Und ich glaube, da denkt man einfach ganz anders darüber, was es ja eigentlich bedeutet, an eine Synagoge vorbeizulaufen und zu sehen, da müssen Polizisten mit Waffen Menschen davor schützen, ihre Religion auszuüben.
Wurde ein Anschlag auf die Synagoge in Hagen vereitelt? Darüber müssen wir heute sprechen. Wir klären, was wir bisher wissen und wie sich die Menschen in Hagen aktuell fühlen.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Es ist Freitag, der 17. September. Durch den Aufwacher bringt euch heute Wiebke Dumpe. Hallo zusammen. Und heute gibt es bei uns nur ein großes Thema, und zwar das, was da am Mittwoch in Hagen passiert ist. Und wir starten mit den harten Fakten. Wieder trifft es das jüdische Leben in Deutschland. Wieder ist es der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Der sollte am Mittwochabend in der Synagoge in Hagen mit einem Gottesdienst gefeiert werden. Aber laut NRW-Innenminister gab es vorab einen ernstzunehmenden, konkreten Hinweis, dass es zu einem Anschlag kommen könnte. Tatort, Tatzeit und Täter seien benannt worden. Der Hinweis habe außerdem Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohung zugelassen. Die Veranstaltung in der Synagoge, die wurde daraufhin abgesagt. Gefährliche Gegenstände wurden vor Ort aber nicht gefunden. Das hatte Reul in einem ersten Statement gestern Mittag, also am Donnerstag, bekannt gegeben. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat den aktuellen Stand für uns zusammengetragen. Hallo Christian.
Hi, grüße dich.
Gestern am Donnerstag, da wurde gemeldet, dass ein 16-jähriger Syrer und 3 weitere Menschen festgenommen worden sind. Hat die Dortmunder Polizei weitere Angaben gemacht?
Also die Dortmunder Polizei jetzt konkret nicht. Allerdings kamen weitere Informationen unter anderem aus dem Innenministerium und anderen Sicherheitsbehörden. Und zwar handelt es sich neben dem 16-Jährigen bei den 3 Festgenommenen auch um enge Verwandte von ihm. Unter anderem um seinen Vater, der festgenommen worden ist, und 2 seiner Brüder. Die haben mit ihm zusammen halt in der Wohnung gewohnt, die dann auch im Zuge der Maßnahme von der Polizei durchsucht worden ist. Und in dem Zusammenhang sind die Personen dann auch vorläufig festgenommen worden.
Und wie lautet jetzt der konkrete Vorwurf?
Also der 16-Jährige, wenn man ihn jetzt mal als Hauptverdächtigen nennen wollen, gegen den wird ermittelt, er wird verdächtigt, halt eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Sprich, in dem Fall geht es um einen konkreten Anschlag.
NRW-Innenminister Reul, der hatte ja erklärt, es habe Hinweise gegeben. Durch wen? Also wo kamen die her?
Der Hinweis kam durch einen ausländischen Geheimdienst. Das ist in Deutschland, ich sag leider immer so oder in den meisten Fällen so, dass die ausländischen Geheimdienste unseren Nachrichtendienst warnen und wenn sie irgendetwas mitbekommen. Die nennen das Grundrauschen in der Szene. In dem Fall haben die was gehört im Hagener Raum und haben dann sofort den Auslandsgeheimdienst des BND informiert. Vom Ausland wanderte dann die Information zum BND hier nach Deutschland und wurde dann an den entsprechenden Stellen hier in Nordrhein-Westfalen dann natürlich weitergegeben und dort wurde dann von Seiten der Polizei dann auch umgehend eingeschritten.
Wenn du sagst, leider vom ausländischen Geheimdienst, dann spielst du darauf an, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass die Infos nicht direkt vom deutschen Geheimdienst kamen. Dazu haben wir von der Rheinischen Post auch mit NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gesprochen und ihn gefragt, ob die deutschen Dienste aufgerüstet werden müssen, um solche Situationen selbst besser zu erkennen. Was war seine Antwort?
Ja, Laschet sagte, es sei nicht so sehr die Aufrüstung, die entscheidend sei, sondern da wäre man anscheinend ziemlich gut aufgestellt. Es ging ihm mehr darum, dass die Sicherheitsbehörden, sprich der Justiz, Polizei, alles, was da dranhängt, noch ein besser sich miteinander absprechen, besser vernetzen sich untereinander. Das angefangen von der lokalen Ebene bis zur bundesweiten Ebene und dann auch natürlich innerhalb der europäischen Sicherheitsbehörden. Also er sagt zusammengefasst, wir müssen uns dort besser vernetzen. Da bekommt man wahrscheinlich auch mehr Informationen. Allerdings muss man auch sagen, und dass wir hier in Deutschland natürlich auch andere rechtliche Rahmenbedingungen haben, als beispielsweise der israelische, der amerikanische Geheimdienst. Das sind gerade die großen, von denen wir auch immer wieder Informationen bekommen.
Jetzt ist ja klar, viele Menschen haben sich erschüttert gezeigt und auch Konsequenzen gefordert. Was gab es denn für Reaktionen?
Ja, quer durch die Bank, ich sage, Politiker, alle sind eigentlich total entsetzt. Also ist es ja auch schlimm, es ist furchtbar, und aber es ist natürlich gut, dass es vereitelt worden ist. Der Fall hat erinnert so ein bisschen an den Fall vor 2 Jahren in Halle. Da werden sich sicherlich auch noch einige daran erinnern, an den schweren Anschlag dort. Der hat ebenfalls zu diesem jüdischen Feiertag stattgefunden. Ja, Einrichtungen sollen besser geschützt werden, noch besser geschützt werden. In die Präventionsarbeit soll vielleicht noch mehr Energie reingesteckt werden. Wobei man da auch sagen muss, es gibt gute Programme. Das Programm Wegweiser beispielsweise des Landes NRW, das seit Jahren versucht, junge Menschen, die drohen, in den Islamismus abzurutschen, zu bekehren. Und das feiert auch Erfolge, das muss man auch sagen. Und auch die jüdischen Einrichtungen, Synagogen, die werden zum Teil ja auch von der Polizei rund um die Uhr bewacht.
Ja, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass in Zukunft Synagogen gar keinen Polizeischutz mehr brauchen würden.
Ja, würden wir uns alle wünschen, nur leider ist das momentan nur ein Wunsch. Ne?
Christian Schwertfeger, danke dir für das Update.
Ich danke dir.
Und wer von euch in Hagen wohnt, der ist ja ganz nah dran an dem Thema, aber an alle anderen. Stellt euch mal vor, in eurer Nachbarschaft, wo ihr euch eigentlich sicher fühlt, wo ihr zu Hause seid, da heißt es dann plötzlich, übrigens, da könnte ein Anschlag passieren. Ganz ehrlich, bei mir löst das ziemliches Unbehagen aus. Wie es in Hagen gerade ist, wie da die Stimmung ist, da schauen wir jetzt drauf. NRW-Reporter Viktor Marinov ist für die Rheinische Post nach Hagen gefahren und war auch noch vor Ort, als wir das Gespräch gestern Abend für heute aufgezeichnet haben. Wundert euch also nicht, wenn ihr da im Hintergrund Bahnhofsgeräusche hört. Hallo Viktor.
Hallo.
Mittwochabend gegen 21 Uhr, da hatte die Dortmunder Polizei getwittert: Wichtige Informationen, uns liegen aktuell Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Das heißt also, die Synagoge wurde abgeriegelt, die Straße wurde gesperrt, eine Einsatzhundertschaft war vor Ort. Wie ist aktuell die Lage in Hagen?
Am Donnerstag ist die Straße nicht mehr gesperrt, aber vor der Synagoge sind immer noch viele Polizeiautos da und auch Beamte teilweise schwer bewaffnet. Die Stadt ist ein bisschen unruhig dadurch. Also nicht nur vor der Synagoge sieht man sehr viele Polizisten, die unterwegs sind.
Und sind generell viele Leute unterwegs? Also hat das auch irgendwas mit den Menschen in der Öffentlichkeit gemacht?
Das ist schwer zu sagen. Also viele Anwohner, natürlich Menschen, die an der Synagoge so vorbeilaufen, die äußern sich natürlich bestürzt. Und gerade die Menschen, die da in der Nähe wohnen, die haben das ja auch so ein bisschen mitbekommen. Und es ist ja schon ein extremes Ereignis, wenn sowas vor der Haustür geschieht.
Ich habe gerade schon mal versucht anzudeuten, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt hören würde, hier um die Ecke könnte möglicherweise ein Anschlag passieren. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht nur unwohl fühlen, sondern ich hätte vielleicht auch das Gefühl, dass mein Viertel, also mein Zuhause, da wo ich wohne, nicht mehr sicher ist. Du hast mit Nachbarn, mit Anwohnern gesprochen. Wie nehmen die das wahr?
Ja, für die ist es total dramatisch. Wobei man muss sagen, die Synagoge wird ja nicht seit heute überwacht oder seit gestern in Hagen, sondern schon seit Mai. Da gab es ja eine Eskalation im Gazastreifen-Konflikt und da hat die Polizei gesagt, wir müssen jetzt die Synagoge auch richtig bewachen. Und seitdem stehen halt bewaffnete Polizisten vor der Tür. Und ein Anwohner hat mir gesagt, für uns ist es ja zum Alltag geworden, dass wir diese Leute sehen. Jetzt ist es natürlich umso dramatischer, als man weiß, man ist vielleicht man hat um ein Haar einen Anschlag vermeiden können. Das macht's umso krasser für die Anwohner, ja.
Sind die denn eher beruhigt oder haben die immer noch ein bisschen Angst? Kannst du da was zu sagen?
Die sind natürlich beruhigt etwas durch die Polizeipräsenz. Andererseits gibt's ja in diesem Geschehen so Stichwörter, die keinen kalt lassen können. Wenn man hört, es könnte ein Terroranschlag in der Nähe geplant gewesen sein, dann denkt man natürlich darüber nach, wie kann das hier sein? Man denkt an Halle vor 2 Jahren, dieser schreckliche Terroranschlag, wo auch Menschen ums Leben gekommen sind. Und ein Anwohner hat mir zum Beispiel gesagt, ja, bisher ist ja sowas an Hagen immer vorbeigegangen. Aber das wird die Stadt, glaubt er, lange beschäftigen noch.
Mhm. Yom Kippur, das ist ja der wichtigste jüdische Feiertag, den Gottesdienst dafür abzusagen. Ich könnte mir vorstellen, das war für die Gemeinde ein großer Schritt. Jetzt war die Synagoge aber auch vor dem Anschlag schon getroffen, nämlich durch das Hochwasser. Was heißt das alles für die jüdische Gemeinde in Hagen?
Ja, also zunächst zu Yom Kippur vielleicht. Ich finde das ein guter Vergleich, wenn man sich vorstellt, eine Kirche bleibt ein Weihnachten zu. So muss es für die hiesige Gemeinde sein. Und ja, wie du schon sagtest, die hatten vor einigen Wochen erst eine Katastrophe an der Haustür. Der Fluss, die Volme, ist praktisch einige Schritte nur entfernt von der Synagoge, von dem Gemeindehaus. Und dieser Fluss hat eine ganze Brücke mitgerissen. Man kann sich also vorstellen, was auch in der Gemeinde los war. Nicht nur der Keller war voll, sondern auch der Gemeindesaal, die Küche, da stand alles unter Wasser. Tagelang konnte man da nicht rein. Und Gemeindemitglieder und andere Helfer haben da schaufelweise Schlamm rausgeholt aus dem Gebäude. Und jetzt kommt dieses Ereignis wenige Wochen nach dieser Katastrophe. Das ist natürlich, ja, da fehlen einem die Worte.
Ja, so eine noch doppelte Belastung irgendwie obendrauf. Wir wechseln mal den Ort, so ungefähr 15 Minuten entfernt von dieser Synagoge. Da lebt der Junge, der jetzt festgenommen worden ist, der mutmaßlich diesen Anschlag geplant hat. Du warst den ganzen Tag in Hagen unterwegs und warst dann auch in seiner Nachbarschaft und hast dann auch mit Leuten vor Ort sprechen können. Was haben die über den Jungen und seine Familie gesagt?
Ja, ich war nicht nur in der Nachbarschaft, sondern ich war in dem Mehrfamilienhaus auch selbst. Ich habe schon am Mittag gesehen, wie die Polizisten noch da waren. Da standen die Türen noch weit auf. Die haben noch Beweismittel rausgetragen aus der Wohnung. Und ich habe mit einem Nachbar gesprochen. Der hat mir erzählt, eigentlich waren das sehr ruhige und unauffällige Leute. Der hat mir erzählt, einmal gab es bei seinen Nachbarn sowas wie eine Party. Da war es ein bisschen lauter. Da hat er geklopft und hat gesagt, könnt ihr nicht ein bisschen leiser machen? Und da haben sie sofort sich ruhiger verhalten. Am nächsten Tag hätten sie sich entschuldigt. Dieser Nachbar, für den war das auch so ein bisschen schwer zu glauben, dass diese Familie, die dort seit 5 Jahren wohl wohnt, dass dieser 16-Jährige dort einen Terroranschlag geplant haben soll. Ich glaube, da wird es aber auch jedem schwer fallen, das zu glauben.
Ja, das glaube ich auch. Kann man schon sagen, wie es jetzt in Hagen weitergeht?
Also man kann sagen, wie geht es vor der Synagoge weiter? Da bleibt nämlich die Polizei mit automatischen Waffen vor der Tür, falls doch was passiert. Die Anwohner sagen, das wird uns lange beschäftigen. Und ich glaube, das stimmt auch. Allein die Nachricht, dass sowas geplant worden sei, erschüttert eine Stadt. Und ich glaube, da denkt man einfach ganz anders über die Nachbarschaft nach. Und darüber, was es ja eigentlich bedeutet, in Deutschland zu leben und ständig an eine Synagoge vorbeizulaufen und zu sehen, da müssen Polizisten mit Waffen Menschen davor schützen, ihre Religion auszuüben.
Ja, das ist ein krasses Bild. Ob dieser 16-jährige Junge, der da festgenommen worden ist, wirklich den Anschlag geplant hat, das muss jetzt ermittelt werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat jedenfalls zugesichert, dass die mutmaßlich geplante Tat umfangreich aufgeklärt werden soll und dass alles getan werde, um die Sicherheit von jüdischem Leben zu garantieren. Ich danke dir, Viktor Marinov aus Hagen, für ja, den Eindruck aus der Stadt.
Danke dir.
Und weil Viktor das vorhin erwähnt hat, das ist nicht das erste Mal, dass eine jüdische Gemeinde an Yom Kippur gefährdet war. Vor 2 Jahren hatte ein bewaffneter Rechtsextremist in Halle versucht, an dem Feiertag in eine Synagoge zu gelangen. Als die Tür dann nicht aufging, hatte der Antisemit in der Nähe 2 Menschen erschossen. Ich muss noch ein kleines Update hinterher schieben. Die Brüder und der Vater des Hauptverdächtigen, die sind auch Donnerstagabend wieder freigelassen worden. Gegen sie bestehe kein dringender Tatverdacht. Aus Sicherheitskreisen heißt es außerdem, dass der 16-Jährige wohl Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland hatte und dass er sich damit beschäftigt hatte, wie man eine Bombe baut. Alle aktuellen Infos findet ihr auch in unserem Newsblog. Den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt verlassen wir mal das Thema Hagen und schauen mal, was heute auch noch so ansteht. Die Gründer der Firma BioNTech, die im letzten Jahr wegen der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs bekannt geworden sind, bekommen heute in Köln die Ehrendoktorwürde überreicht. Uğur Şahin und Özlem Türeci bekommen die Auszeichnung im Historischen Rathaus in Köln und tragen sich dort auch in das Goldene Buch der Stadt ein. Der Bauausschuss des NRW-Landtags befasst sich heute mit dem Gerichtsurteil rund um die rechtswidrige Räumung des Hambacher Forsts. Die Grünen-Fraktion hatte dafür eine Aktuelle Viertelstunde beantragt. Danach geht es noch um den Entwurf für ein nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz und um die 3G-Regelung für Ratsmitglieder. Heute ist Freitag, da bekommt ihr wie immer die Wochenendtipps von uns und heute kommen die von Kulturredakteur Philipp Holstein.
Ich empfehle fürs Wochenende die Dokumentation Milli Vanilli From Fame to Shame, die es gerade in der Arte-Mediathek gibt. Oliver Schwem erzählt darin von Aufstieg und Fall der Band Milli Vanilli und wir wissen alle, die haben ja nicht selbst gesungen. Frank Farian, ihr Produzent, hat die Lieder vorher einspielen und aufnehmen lassen und die beiden eigentlich nur gebucht, um dazu die Lippen zu bewegen und zu tanzen. Irgendwann, nachdem der Erfolg sehr, sehr groß war, haben die beiden das aber nicht mehr wahrgenommen, dass sie im Grunde nur die Gesichter dieser Songs sind und nicht die Urheber. Sie wollten damit auf Tour gehen, bildeten sich ein, sie könnten sie auch live singen. Und wie es so kam, das Band riss und der Schwindel flog auf und Frank Farian sah sich dazu genötigt, eine Pressekonferenz zu geben und den Schwindel öffentlich zu machen. Trotzdem ist Milli Vanilli bis heute die in den USA erfolgreichste deutsche Band. 3 Nummer-1-Titel hatten die und diese tolle Doku erzählt den Fall noch einmal neu.
Danke, Philipp. Das Ganze zum Nachlesen findet ihr auf RP Online. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Hier kommt noch das Wetter. Heute ist es meistens bewölkt, in Westfalen vereinzelt mit Schauern, sonst aber überwiegend trocken bei bis zu 22 Grad. Morgen am Samstag dann schon ein bisschen besser, heiter bis wolkig und trocken bei Werten zwischen 19 und 23 Grad. Und am Sonntag kann es im Süden auch mal regnen, sonst vor allem eins bewölkt. Das war der Aufwacher am Freitag. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Tschüss und bis bald.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de